Einen schönen guten Tag. So wie ich bin, so muss es sein, so darf ich zu Jesus kommen. Das ist ein Evangelisationslied, das vor allem Billy Graham sehr viel verwendet hat. So wie es ist, so muss es sein. Man muss sich nicht verschönern, man muss sich nicht verbessern, man darf zu Jesus kommen, wie man ist. Das ist meine Botschaft auch heute. Jeder kann der Erste sein. Es geht, dass wir Erstlinge sind, denn das ist, was zählt. Nicht, dass man als Letzter kommt. Gewiss, die Ersten werden die Letzten werden die Ersten. Das steht mal in der Bibel. Aber wir sollen uns nicht darauf verlassen, wenn ich als Letzter komme, dass ich der Erste werde. Jeder kann der Erste sein, das ist meine Botschaft. Die Frage, wer war der erste Mensch, der Mount Everest bestiegen hat? Es war George Millerith am 8. Juni 1924, da hat es bestiegen, diesen Berg, aber unterwegs beim Rückwärtsgehen, also verunglückte er. Er hat genau auf der Höhe von 8489 Meter, da blieb seine Uhr stehen. So, und erst 75 Jahre später, da ist Andrew Irwin, also 1953, den Mount Everest bestiegen und wieder runtergestiegen. Denn es ist nicht nur wichtig, dass man den Berg besteigt, sondern auch, dass man ihn runtersteigt. Wer war der erste Mensch, der geflogen ist? Wer war der erste Mensch, der Atlantik überquert hat? Der Erste, das wissen wir sehr oft. Wer ist der Erste? Wer war der erste Mensch im Weltraum? Yuri Gagarin oder die Laila, der Hund? Verstehst du, wer war der Erste? Das ist diese große Frage. Wer hat den Mond bestiegen als Erster, diesen großen Schritt gewagt? Es war Neil Armstrong und Aldrin, das war am 20. Juli 1969, das ist noch gar nicht so lange her. Wer war der Erste? Natürlich fliegt man nicht einfach mal so zum Mond, aber diese Vorbereitung, wie wichtig diese Vorbereitung war, bis man dort kommt, bis man der Erste wird und genauso auch im Glauben. Wir müssen alles dran setzen, dass wir nicht die Letzten sind oder unter den Fernen liefen, sondern dass wir zu den Erstlingen gehören. Die Erstgeburt, das ist auch, was die Bibel immer wieder uns das lehrt. Und erst ja einige Jahre später, da sind die Leute nochmals zum Mond geflogen, also nicht so oft. Die Mondlandefähre und die Technik und so weiter haben geprüft und dann nach langem Prüfen hin und her haben sie noch ein Auto gebaut, das Mondauto, und dann sind sie mal dort spazieren gefahren, ein paar Steine eingesammelt, wie auch immer. So, und die letzte Mondmission war Apollo 17 mit den beiden Astronauten hier, die das mal ausgekostet haben, Chernan und Harrison Schmidt. Das war 1972 und dann hörte diese ganze Mondfahrerei auf. Aber wer war der Erste? Wer war der Erste? Und jeder kann der Erste sein, aber er muss einen Preis bezahlen. Er muss trainieren, 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 trainieren und nochmals trainieren. Er muss aufbrechen, er muss sich aufbauen, er muss was wagen, er muss Opfer bringen, hart an sich selbst arbeiten, das Beste geben. Das ist, nur so wird man der Erste. Ich möchte Mut machen. Du kannst das Unmögliche erreichen, wie der Mann im Mond, weil dass du oben bist und so weiter. Aber du musst es wollen und du musst einen bestimmten Preis bezahlen und einfach alles tun. Und es liegt an unserer Hingabe, an unserem Einsatz. Und ich möchte hier einen Mann betrachten in der Bibel, das ist der Elisa. Der Elisa und Elia. Elia sagt, ich werde entrückt, ich werde wegfliegen mit einem feurigen Wagen, pass auf, was passiert. Und dann betet dieser Elisa, ich möchte das doppelte Maß deiner Segnungen haben, deiner Herrlichkeit haben und so weiter. Elisa hatte das Verlangen, den Durst, um jeden Preis, nicht nur der Erste, sondern auch der Beste zu sein. Also wir sollen beides haben, den Wunsch zu haben, der Erste zu sein und der Beste zu sein. Das ist ein christlicher Wunsch. Hat nichts mit Egoismus zu tun. Ich werde hier diesen Beweis antreten, wie wichtig es ist, der Erste zu sein. Der Beste zu sein, der Gesegnete zu sein. Ich denke an den Jakob. Jakob hat sogar seinen blinden Vater betrogen, um jeden Preis. Er wollte den Erstgeburtssegen haben, nicht der Esau. Der hat sogar den Esau bei seiner Geburt am Vers festgehalten. Also das war tief in ihm verwurzelt, dieser Wunsch, ich will der Erste sein. Und er hat alles getan, um diesen Erstgeburtssegen zu bekommen. Recht oder schlecht, das ist dahingestellt. Aber du darfst nicht resignieren und mutlos werden. Ja, ich bin der Zweite, der Dritte, und der Fernen liefen irgendeiner noch. Gott will uns zu den Ersten machen, zu den Besten machen. Ich denke noch an David. David war das 8. Kind. Aber der ist doch ein Familienfürst geworden, ein Führer der Familie, ein gesegneter Mann. Jakob wollte hier gesehen ist, dann Elisa wollte das Doppelte, er wollte besser sein als Elia, er wollte nicht nur durchschnittlich sein. So viele Menschen, sie wollen nur durchschnittlich sein. Komme ich in den Himmel, komme ich nicht in den Himmel, auch wenn ich nur durch die Hintertür reinkomme, Hauptsache ich bin im Himmel, das ist nicht ausreichend. Viele Christen wollen durchschnittlich sein. Das ist nicht, was Jesus wollte, was Gott wollte mit dir und mit mir. Wir sollen auf allen Ebenen überdurchschnittlich sein. Ich denke nur an die Tochter von Kaleb, an diese Achsa, diese Tochter von Kaleb in Richter Kapitel 1, Vers 15 oder Josua Kapitel 15, Vers 19. Sie sagt, Papa, gib mir nicht nur die unteren Quellen, ich will auch die oberen Quellen haben. Wenn schon, dann alles oder gar nichts. Christen sollen begierig sein. Nicht nur die unteren Segnungen, nicht nur irdische Segnungen, nein, ich will himmlische Segnungen haben. Und nicht nur himmlische Segnungen, ich will auch irdische Segnungen haben. Wir wollen beides haben, die unteren und die oberen Quellen. Er liest hier ein paar Gründe, warum er so gierig war. Er dürstete nach der Salbung, er sagte, Gott, ich möchte alles haben, was du hast. Ist das wirklich alles? Ich will alles haben, er fieberte, gierte und lächste. Er verlangte, Gott, ich will gesegnet werden um jeden Preis. Er war mit einer normalen Segnung oder mit einer normalen Salbung nicht zufrieden. Er gab sich nicht hin. Weißt du, der Elia hätte sagen, komm, knie dich hin, ich salbe dich mit Öl, leg meine Hand drauf und ich segne dich. Nein, so einfach wollte er nicht. Er wollte schon sich was kosten lassen, um diese Salbung, diesen Segen zu bekommen. Er begehrte den Segen um jeden Preis. Krampfhaft hat er danach gesucht. Und wir lesen in 2. Könige Kapitel 2, das ging zickzack, zickzack, von Gilgal nach Jericho, nach Bethel, über den Jordan und so weiter. Er hat den Elia nicht mehr aus dem Auge gelassen. Elisa wurde geprüft auf Herz und Nieren. Ist er wirklich auch würdig für diesen doppelten Segen? Ja, Gott will uns den doppelten Segen geben, aber wir müssen begierig sein, wir müssen einen Preis bezahlen, wir müssen zum TÜV, wir müssen geprüft werden. Verdient er auch das alles? Ist er es auch wert? Bleibt er in Gilgal, verstehst du? Stehen ja, ich habe schon so viel hinter mir, 20 Kilometer bin ich schon gelaufen, muss ich noch weiterlaufen nach Bethel, nochmals 24 Kilometer oder nochmals 20 Kilometer bis nach Jericho und dann auf der anderen Seite vom Jordan, 8 Kilometer noch dazu. Du, er ist fast 50 Kilometer gerannt, der gute Kerl, um dabei zu sein, wenn dieser Elia entrückt wird. Man kriegt den doppelten Segen, man wird der Erste, wenn man Ausdauer hat. Wenn man Geduld hat, wenn es einem ernst ist, und zwar in jeder Phase, üben, 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 üben und nochmals üben. Und schließlich fragte ihn Elia, hast du noch irgendeine Bitte? Kann ich dir für dich was tun? Und es ist interessant hier. Und dann sagte er, ja, ich möchte den doppelten Segen, ich möchte das Doppelte von dir. Nicht nur, dass ich gesegnet bin für meinen Teil, ich möchte doppelt gesegnet werden. Und Elisa sagte, ich möchte nur eines. Und das ist der Grund, warum er dem Elia nachgefolgt ist. Das ist der Grund, warum er ihn nicht verlassen hat, nicht aus dem Auge ließ, warum er ihn auf die Ferse war und sich hinter ihm klemmte und sich nicht abschütteln ließ. So viele Christen lassen sich so schnell abschütteln. Ja, ich habe schon 3 Stunden gebetet, dass nichts passiert. Oder eine ganze Woche oder ein halbes Jahr oder ein ganzes Jahr oder 10 Jahre, spielt ja keine Rolle. Nein, Menschen erreichen die Ziele, göttlichen Ziele, wenn sie sich dahinter klemmen, wenn sie nicht nachlassen. Und er sagte, ich möchte einen doppelten Anteil von deinem Geist, den doppelten Anteil, unverschämt. In Jeremia Kapitel 33, Vers 3 heißt es, mach deinen Mund weit auf und ich will ihn füllen. Mach deinen Mund weit auf. Elisa begehrte von ganzem Herzen nach dieser doppelten Salbung. Er wollte nicht mit weniger sich zufrieden geben. Und er erhielt auch das, worum er bat. Er erhielt es. Und liebe Geschwister, auch wir müssen uns dahinter klemmen und bitten und erwarten und dafür arbeiten. Denn von nichts kommt nichts. Von nichts kommt nichts. Gott führt uns wie Elia und Elisa jeden anders, aber er prüft uns auf Herz und Nieren, er testet uns. Sind wir auch würdig für diese Salbung? Sind wir würdig für diesen Segen? Sind wir wert überhaupt? Verdienen wir diesen Segen? Wir verdienen die Erlösung nicht. Und Erlösung ist umsonst. Das ist eine Gnade, die Erlösung. Aber jetzt um den Segen, um die Fülle, da muss man alles dran setzen. Und Gott testet hier, ob der Elisa bereit ist, alles dafür zu geben. So wie dieser Perlenhändler in der Bibel. Er entdeckt diese köstliche Perle und er verkauft alles, was er hat, um diese eine köstliche Perle zu erwerben. Oder der andere, der einen Schatz im Acker findet, verkauft auch alles, gibt alles her, um diesen Schatz im Acker zu bekommen. Denn wem der Boden gehört, dem gehört auch der Schatz, was im Boden ist. Gott will sehen, setzen wir alles auf eine Karte? Alles oder nichts? Elisa will alles haben. Mit weniger gibt er sich nicht zufrieden. Er wusste, die doppelte Salbung ist alles, was ich brauche. Nicht nur eine einfache, gewöhnliche, Allerweltssalbung, verstehst du? Das ist eine normale Segnung. Nein, er brauchte die irdische und die himmlische Salbung, so wie diese Tochter von Kaleb, die oberen Quellen und die unteren Quellen. Gib dir nicht zufrieden, nur mit der himmlischen Segnung im Himmel werde ich alles haben. Nein, Gott will dir auch hier auf dieser Erde alles geben und erwarte nicht nur, dass du hier auf Erden alles hast und im Himmel nichts. Verlass hier deinen kleinen Glauben, denn in der Bibel heißt es, oh ihr Kleingläubigen, wir sollen große Erwartungen haben und auch uns nicht fürchten vor Herausforderungen. Wir brauchen beides, die göttliche und die menschliche Weisheit, nur nebenbei. Nicht nur, Herr, gib mir deine Weisheit, wir brauchen die göttliche und die menschliche Weisheit, die natürliche und geistliche Bildung. Moses war in alle Weisheit Ägyptens unterwiesen und dann hat er in der Wüste nochmals 40 Jahre studiert. Die Gegenwart Gottes beim, ja, wie man im Glauben lebt und wandelt und dann erst die nächsten 40 Jahre hat er seine Gaben eingesetzt. Weltliche Bildung allein reicht das nicht aus. Geistliche Bildung reicht auch nicht aus, Brüder und Schwestern. Du kannst noch so vollgepfropft sein vom Heiligen Geist, es reicht nicht aus. Du brauchst auch einen Verstand. Was nützt es, wenn du den Heiligen Geist hast und mit dem Heiligen Geist nicht arbeiten kannst, nicht umgehen kannst, nicht weißt, wie das funktioniert? Da geht dir der Gaul durch am Schluss. Und bei vielen Christen geht der Gaul durch, weil sie keinen Verstand haben. Die eifern im Unverstand. So viele Christen eifern im Unverstand. Es reicht nicht aus, nur menschliche Bildung zu haben oder nur geistliche Bildung zu haben. Von Jesus heißt es, als er dann nach Hause ging, als er 12-jährig war und im Tempel dort blieb, und da heißt es von Jesus in diesen nächsten 18 Jahren, und er nahm zu an Gnade und Weisheit bei Gott und bei den Menschen. Er nahm zu an Gnade und Weisheit. Und wir müssen zunehmen an Gnade und Weisheit bei Gott und bei den Menschen. Begabung allein reicht nicht aus. Du brauchst auch die Gunst, ja, dass jemand dir zuhört, dass, wo du die Gaben einsetzen kannst und dergleichen. Wir brauchen also nicht nur die Begabung, das Charisma. Elisa muss lernen zu warten, muss Geduld üben und muss hinter dem Elia hinterher. Und wir neigen oft dazu, ihr Lieben, von Gott schnell etwas zu erbitten. Herr, ich brauche das und ich brauche jenes. Und Gott reagiert gar nicht sofort und so schnell. Wunder dauern etwas länger. Und dann geben wir auf und das triumphiert dann nachher der Teufel. Ja, guck mal, du hast sowieso keine Geduld. Unsere Gaben können wir nur kreativ einsetzen und gebrauchen, wenn wir Geduld haben, wenn wir lernen. Wir müssen also wissen, nicht nur unser Wille und unser Wunsch, dass es sich ganz schnell erfüllen soll, oder der perfekte Wille, dass sofort alles da ist, ich will, Herr, steh mir bei. Nein, wir müssen auch die richtige Zeit haben, dieses Kairos. Das Richtige im richtigen Augenblick, die Zeit muss reif werden und die Zeit muss für uns reif werden. Bei Gott ist die Zeit immer reif, aber bei uns, weil er aus der Ewigkeit herkommt, aber bei uns nicht. So wie beim Josef, ich denke nur beim Josef, das war genauso. Er musste zuerst mal ins Gefängnis, er musste zuerst einmal still sein, er musste mal sich abfinden mit bestimmten Dingen, er musste vergeben lernen, er musste seine Geschichte aufarbeiten und dann erst sitzt auf dem Pharaonenthron oder beim Hiob. Erst als er alles verloren hat und dergleichen, dann bekam Hiob das Doppelte. Wir brauchen das Doppelte, das Hiesige und das, was drüben ist. Nur nebenbei. Also ich gebe mich nicht zufrieden, nur hier was zu haben, nur hier was zu sein, nur hier begnadigt zu sein, nur hier die Güte Gottes zu erleben. Ich möchte auch die oberen Quellen haben. Ich möchte auch die oberen Segnungen haben. Doppelt gesegnet sein. Christen sollen doppelt gesegnet sein. Inwendig und äußerlich. Beides gehört dazu. Früher hieß es in der Pfingstgemeinde, wo ich gedient habe, hast du schon durchgebetet. Durchbeten. Aber das ist so Fremdwort bei den meisten Leuten heutzutage. Die wissen nicht, was Heiligung ist und die wissen auch nicht, was durchbeten ist. Durchbeten ist, so lange beten, bis sich der Himmel bewegt. Herr, beweg deinen Arm, lass Zeichen und Wunder geschehen. durchbeten. Beten, das muss manchmal lange beten, das kann auch kurz sein, aber du musst es durchkommen. So wie beim Telefon. Verstehst du, bist verbunden, bist in der Leitung, aber du bist in einer Warteschleife. Und wir müssen lernen, Ausdauer zu haben, bis diese Ereignisse da sind, bis das Wunder da ist, bis die Antwort da ist. Und unsere Antworten werden oft gestört, unsere Gebete werden gestört. Ich denke nur an Daniel, der betet und Gott sagt ihm, dein Gebet ist erhört, sofort. Und er wusste, ich habe Frieden, mein Gebet ist erhört, aber die Antwort ist nicht da. Die Antwort ist nicht da. 21 Tage muss der Junge warten, bis die Antwort vom Himmel kommt. Und dann kommt der Engel angerast und sagt, weißt du, der Fürst von Medien und Persien stand mir im Weg, hat mich aufgehalten, hat mich blockiert. Und oft werden unsere Gebete blockiert. Und du wunderst dich, dass sie nicht erhört werden. Irgendjemand zaubert dagegen, irgendjemand kämpft gegen dich, irgendjemand ja, stellt irgendwas an. Es gibt spirituelle Quellen, Kräfte, die uns blockieren. Gott ist es, ja, der uns die Antwort gegeben hat. Gib dich nicht so schnell auf. Und du weißt, in seine Wunden bin ich geheilt. Halleluja. Und dann hältst du dich daran. Ich bin in seine Wunden geheilt. Aber du spürst nicht. Im Gegenteil, es wird noch schlimmer und schlimmer und schlimmer. Ja, gib dich nicht auf. Der Teufel will dich nur entmutigen. Guck mal, hast gebetet, ist genau das Gegenteil passiert. Es wäre besser vielleicht, du hättest nicht gebetet. Da wäre es nicht so schlimm geworden. Aber ich habe es immer wieder erlebt, wenn ich für etwas bete, es wird meistens 7-mal schlimmer. In aller Liebe. Denn der Teufel zieht alle Register. Er aktiviert alle möglichen Geister, diesseits und jenseits. Und die versuchen, mich kaputt zu machen in meinem geistlichen Leben, dass ich nicht durchkomme. 21 Tage betet dieser Daniel und seine Gebete kommen nicht an. Reg dich nicht auf. Nur weil du jetzt im Augenblick keine Antwort bekommst. Jesus hat auch 3-mal gebetet. Im Garten Gethsemane. Vater, ist es dein Wille? Dann lass den Kelch vorbeigehen. Nichts passiert. Das zweite Mal, Vater, ist es dein Wille? Lass den Kelch vorbeigehen. Und dann, Vater, ist es dein Wille? Dann soll dein Wille geschehen. Und dann erst kam der Engel und stärkte ihn. Ja, wenn wir die Antwort nicht erhalten, dann heißt es also nicht, dass Gott uns nicht gehört hat. Im Gegenteil, Gott hat unser Gebet gehört. Er möchte im richtigen Augenblick das Richtige schicken, in der richtigen Situation, sonst wird alles verplempert und kaputt gemacht. Denke daran, dass Gott über alles eine Kontrolle hat, auch in deinem Leben. Und die Antwort, die Lösung und so weiter, gibt er zu seiner Zeit. Eure Zeit ist immer, sagt der Herr, aber meine Zeit ist noch nicht gekommen. Unser Teil ist, treu zu bleiben und unsere Augen ganz auf den Herrn zu richten und nicht auf die Bitte. Weißt du, ich möchte dir etwas sagen. Viele Menschen konzentrieren sich auf die Bitte. Oh Gott, heile mich, heile meine Familie, heile meine Kinder, heile das und so weiter. Nein, du solltest deine Augenmerk auf Jesus, den Herrn, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens richten und nicht auf die Bitte, auf die Heilung, auf das Wunder, auf die Hilfe Gottes. Auf den Herrn. Er ist unser Helfer. Er ist unser Arzt. Er ist unser Retter. Er ist unser Erlöser. Nicht unsere Bitte. Die Bitte tragen wir vor. Oft ist es aber gar nicht nötig, dass du sie vorträgst. Du musst nur den Herrn anbeten. Einfach den Herrn preisen und er wird dir geben, was dein Herz sich wünscht. Nur nebenbei. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens und er gibt dir alles, was du brauchst in dem Kampf. Er stärkt dich. So wie die Stunden, so ist auch deine Kraft. Einfach geh in diese Arena rein und schau nur nach vorne, schau auf den Herrn, nicht auf dein Problem. Lass dein Problem Problem sein, lass es liegen, lass deine Sorgen liegen, werfet eure Sorgen ganz auf den Herrn, heißt es, und wir sollen nur auf den Herrn uns konzentrieren. Er wird es wohl machen. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoff auf ihn. Basta. Gott gibt die Salbung, den Siegeskranz nur für die Überwinder, nicht für die Trägen und Faulen und Selbstzufriedenen und Selbstgefälligen, nur für die Überwinder. Und wer da überwindet, der wird das alles ererben. Was soll er überwinden? Sein Fleisch, seine Gefühle. Und so viele Menschen, die klammern sich an ihre Gefühle. Deine Gefühle, die sind mal himmelhoch jauchzend, mal zu Tode betrübt. Gott hört nicht auf deine Gefühle. Gott hört auf deinen Verstand und deinen Willen. Ich will, Herr, steh mir bei. Und dann konzentrierst du dich mit deinem Willen nicht auf deine Gefühle. Ich fühle mich manchmal ganz matt und schwach und elend und jämmerlich, nackt und bloß, verstehst du? Das sind nur die Gefühle. Das hängt von der Temperatur draußen, vielleicht, wie es gerade das Wetter ist. Aber mein Wille, ich will Gott, dass dein Wille in meinem Leben geschieht. Konzentriere dich auf den Willen Gottes und nicht auf deine Gefühle. Ja, fühlst du schon die Heilung? Fühlst du schon die Salbung? Ich fühle manchmal die Salbung gar nicht. Ich brauche auch gar nicht fühlen. Ich weiß, ich bin begnadigt, ich bin gesegnet, ich bin von Gott berührt und ich lebe im Glauben. Wir wandern im Glauben und nicht im Schauen. Und es gilt auch nicht im Fühlen. Kreuzige deine Gefühle, bring deine Gefühle zu Jesus und sag, Herr, mir ist egal, auch wenn ich gar nichts fühle von deiner Macht, dennoch bleibe ich stets bei dir, denn ich habe mich entschieden, ich habe mich entschlossen, Jesus, ich werde dir nachfolgen. Gott gibt die Salbung auch nicht dem, der glaubt, dass er ganz gut ist, dass er eifrig ist, dass er heilig ist, dass er was Besonderes ist. Ja, Gott gibt die Salbung nicht nur, dass du glaubst, dass du gut bist oder dass du vielleicht auch ohne Salbung auskommst oder was auch immer es sein mag. Was? Du musst nur einfach bei dem Herrn bleiben. Ich bleibe bei dir, schaue auf dich und ich weiß, du wirst alles wohl machen in meinem Leben. In meiner Bibel heißt es, nur die, die Gewalt anwenden, das ist natürlich vom Johannes der Täufer, ist da die Rede, die Gewalt anwenden, die reißen das Reich Gottes an sich. Und du musst Gewalt anwenden am Reich Gottes, an den Herrgott. Herr, beweg dein Arm, lass Zeichen und Wunder geschehen. Stoß die Mächtigen vom Thron. So haben die Apostel gebetet. In Matthäus Kapitel 11, Vers 12 lese ich hier, aber, sagt Jesus, aber von den Tagen des Johannes des Täufers bis jetzt leidet das Reich Gottes, der Himmel, Gewalt. Und die, welche Gewalt anwenden, die reißen es an sich. Du musst Gewalt anwenden. Herr, um jeden Preis, egal koste, was es wolle. Denk an Elisa. Ja, das kannst du schon haben, aber es kostet was. Die Gewalt anwenden, reißen es an sich. Wahre Christen sind Gewaltmenschen, sind Radikale und nur Radikale gewinnen die Welt. Nicht nur, die so leicht sagen, ach ja, es ist ein Spaziergang in den Himmel, nur flanieren. Nein, da muss alles koste, was es soll. Ich denke nur an Jakob dort in Peniel. Er steht und ringt mit Gott, egal was es das war, er ringt mit Gott und der hält sogar den Herrgott fest. Herr, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Du kommst nicht mehr weg von mir. Du bleibst, ich klammere mich an dir, ich sperre dich ein, was auch immer ist, bis du mich segnest. Und dann hat Gott gesagt, Jakob, du bist jetzt nicht mehr Jakob, du heißt jetzt Israel, weil du mit Gott gekämpft hast. So viele Menschen kämpfen nicht mehr mit Gott, die denken, der Kampf ist schon vorüber, das hat der Heiland alles getan. Nein, der hat mich erlöst, der hat mich mit Gott versöhnt. Und jetzt, ich muss ringen, einzudringen, so singen wir in einem Lied. Ich will streben nach dem Leben, bis dass ich es gewinne. Ich lasse dich nicht, bis du mich segnest. Herr, ich lasse dich nicht gehen, bis du mich mit dem ausstattest, was ich brauche, was ich begehre. Verstehst, ich habe Angst vor diesem Esau, mein Bruder, der kommt entgegen mit 400 Speeren. Ich brauche die Salbung, dass ich mutig und kühl bin, dass ich tapfer bin. Und so ein Radikaler war auch dieser Elisa. Er hat sich nach der Salbung gesehnt und auch die Salbung erlebt. Gott lässt uns oft versagen. Gott lässt uns manchmal so am Boden liegen, dass wir frustriert sind in unserem Leben. Und er lässt uns einfach, dass er uns zeigt, du brauchst die Salbung, ohne die Salbung kommst nicht. Ich lass dich nicht, du segnest mich dann. Der hat sich so auf die Hinterfüße gestellt. Ich lass dich nicht. Dieser Jakob und auch dieser Elisa hier, er möchte einfach sehen, dass Gott mit uns ist. Ich lass dich nicht. Und ich höre nicht auf zu beten. Ich höre auf nicht zu glauben. Ich höre auf nicht zu danken. Ich höre auf nicht zu geben. Ich höre nicht auf zu arbeiten. Ich höre nicht auf zu studieren. Ich höre nicht auf, das und das zu machen. In der Bibel heißt es, bittet, so wird euch gegeben. Gut, das klappt nicht. Dann klopfe ich, bis es mir gegeben wird. Und selbst wenn es da nicht funktioniert, dann werde ich suchen und fragen, warum funktioniert das nicht? Was behindert meine Gebete? Was hält meine Gebete auf? Also bittet, sucht und klopft. Das gehört dazu. Hier dieser Elia und dieser Elisa und dieser Jakob, ja, es reicht nicht zu erkennen, dass wir das nicht schaffen, dass wir ohne ihn nichts tun können und so weiter. Es reicht nicht aus, dass wir vor der Kraft des Heiligen Geistes reden. Wir müssen auch die Kraft des Heiligen Geistes in uns haben. Christus in uns, der Heilige Geist in uns. Wir müssen diesen Geist haben, dass der Heilige Geist in uns wohnt, dass der Geist Gottes nicht nur in unserem Leben wohnt, sondern auch auf uns ruht. Auf Jesus ruhte der Heilige Geist. Als Elia die Bitte dem Elisa Vortrug und der Elisa hörte, was der Kerl sich erbitten hat, dann hat er gesagt, das ist etwas, was Schweres. Nein, er hat nicht was Leichtes gebeten, sondern er hat das Schwerste gebeten, was es überhaupt möglich ist. Das doppelte Maß von der Segnungen des Himmels. Und dieser Elisa sagte, nicht knie dich hin und ich lege dir die Hände auf. So wie heute so schnell ein Segnungsgottesdienst passiert, verstehst du, am Laufen, Wandern, da werden sie nacheinander wie am Fließband gesegnet. So wird man nicht. Man kann im Himmel nicht wie am Fließband gesegnet werden. Und Elia sagt zu Elisa, du hast etwas Schweres erbeten, etwas Unmögliches. Und es ist etwas Schweres. Dafür müssen wir nämlich einen Preis bezahlen. Nicht nur sich hinknien, schnell Hände ausstrecken und sagen, danke Jesus, du hast etwas Schweres erbeten. Wir müssen bereit sein, um den Segen Gottes, diese doppelte Salbung zu empfangen, alles aufzugeben. Ich will jetzt die Wahrheit sagen, weil viele haben Angst vor der Wahrheit und deshalb erleben sie auch nichts. Wir müssen bereit sein, alles aufzugeben, um jeden Preis. Wir müssen diese Salbung mehr als nur begehren, nur uns wünschen oder mehr als Geld und Bequemlichkeit, mehr als Vergnügen, mehr als ein bisschen Spaß am christlichen Leben. Mehr als Ruhm und Popularität, mehr als Erfolg, mehr als irgendetwas, dass wir sehen, das und das passiert. Nein, wir möchten um jeden Preis, koste was es wolle, die Herrlichkeit Gottes erleben in unserem Leben. Erster zu sein. Ich will der Erste sein. Und jetzt sind wir wieder bei diesem Thema. Ich will der Erste sein. Die Salbung will ich haben. In der Tat, es ist etwas Schweres. Es wird von mir sehr viel verlangt. Denk nur an die Sportler. Verstehst du, kannst auch unter fernen Liefen irgendwo mitlaufen, aber die Goldmedaille, die Silbermedaille ist schon nicht mehr das Beste. Oder dann irgendein anderes Metall noch, verstehst du? Bronze. Nein, wir wollen Goldmedaille gewinnen. Und ich habe mehrere Medaillengewinner in meiner Gemeinde gehabt als Sportler und die haben gekämpft, bis es geht nicht mehr, bis sie fast gestorben sind. Die haben sich gar nicht wert geachtet. Ich habe diesen einer dieser Astronauten, die zum Mond geflogen sind und wieder zurückgekommen sind, bei mir in der Gemeinde gehabt, der hat sein Zeugnis erzählt, ist ein Missionar geworden, einer dieser Weltraumfahrer, und der hat gesagt, wir durften nichts, wir haben trainiert, dass wir auf dem Flug zum Mond, wir denken nicht mehr an unsere Frau, wir denken nicht mehr an unsere Kinder, wir denken nicht mehr an zu Hause, das ist alles vergessen, wir konzentrieren uns nur auf den Mond. Und dann, als wir dort oben waren, mussten wir uns wieder konzentrieren, dass wir wieder zurückkommen. Dass wir wieder die Erde erreichen und dass wir den richtigen Winkel haben beim Einflug in diese Erde, sonst verglühen wir. Wir haben uns nur konzentriert auf das Ziel. Und Geschwister, es ist so wichtig, um Erster zu sein, du musst nur auf das Ziel konzentrieren. Nicht auf deinen Nachbarn, deine Nachbarn, deine Freunde, deine Verwandten, deine Lieben, die Gemeinde, die Mitchristen, Mitbrüder, Mitschwestern. Du musst dich auf den Herrn konzentrieren. Die Bibel sagt, lass uns wegsehen und lass uns aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Erster zu sein, es bedeutet, man setzt alle Hoffnung auf Jesus, hat hohe Erwartungen. Ich will Gott, steh mir bei, ich will. Und man stellt sich selber große Anforderungen. Es geht um mein Leben. Wenn ich nicht mehr zurückkomme, bin ich vorbei. Bin ich irgendwo im Weltraum und kreise um die Erde. So war es auch bei Jesus. Von ihm hing die ganze Welterlösung ab. Stellt mal vor, hätte Jesus versagt, hätte Jesus auf den Teufel gehört, fall nieder und bet mich an und ich werde dir alle Reiche dieser Welt geben. Und er hat sich auf den Vater konzentriert, auf seine Sendung, auf seine Mission, für das, worum er hier war. Und nur so konnte Jesus uns erlösen. Und ich lese die letzte Phase im Leben Jesu. Und er richtete schnurstracks seinen Blick auf Jerusalem, auf das Kreuz. Und er verfolgte es konsequent. Er ließ sie nicht abhalten vom Petrus. Satan, hinter mir, hör doch auf mit diesem Blödsinn. Das widerfahre dir nicht. Wir möchten verschont werden. Und so viele Christen erreichen nicht ihr Ziel, werden nicht die Ersten, weil sie immer um Verschonung bitten. Oh, betet, Geschwister, dass ich nicht in die Trübsalzeit komme. Betet für mich, dass ich keine Probleme habe. Bitte, dass nicht das passiert und jenes passiert, dass ich das alles überlebe. Hätte Maria Jesus abgetrieben, hätten wir bis heute keinen Heiland. Und wir würden heute keinen Jesus haben, keinen Erlöser. Wenn wir die Salbung empfangen haben, müssen wir um jeden Preis aufpassen, dass wir es nicht verlieren. Auch das gehört zum christlichen Leben, dass wir die Salbung nicht verlieren. Du bist gesalbt, aber du kannst morgen die Salbung wieder verlieren. Der Teufel will dir die Salbung abluchsen. Er will dich berauben, dich ausplündern und ja, dass du nicht diese Salbung erlebst. Wir können sie haben, aber wir können auch sie wieder verlieren. Und es geht manchmal schneller, als du denkst. Eine Kleinigkeit, Demas hat die Welt lieb gewonnen. Oder Markus, dem ist so schwer geworden. Ja, was Paulus da alles gemacht hat, wie er da in die Mission ging, bergauf, bergab. Ja, diese Bibel ist nicht mitgekommen und ist von Paulus weggegangen, weil es zu schwer war. Für viele wird es zu schwer und wir verlieren die Salbung, die Berufung. Und wir werden die Letzten, wenn wir auf andere hören und auf andere schauen. Demas hat die Welt lieb gewonnen. Wenn wir auf lieblose Kritik und loses Reden und so weiter oder unreine Fantasien einlassen, auf Stolz und Bitterkeit und so weiter, dann ist die Salbung ganz schnell dahin. Ja, wenn du Bitterkeit in deinem Herzen hegst, das geht so schnell und der Teufel versucht immer so einen Keil zwischen dir und dem Herrgott hineinzuschieben. Wenn wir anderen predigen, Paulus sagt, guck mal, dieser heilige Mann Gottes sagt, wenn wir anderen predigen, müssen wir aufpassen, dass wir selbst nicht verwerflich werden. Der gute Apostel Paulus hat so viele Gemeinden gegründet. Weißt du, und wie oft hat der Teufel ihn versucht, komm, lass doch den ganzen Bettel hier. Du musst nicht so eifern für den Herrgott, der uns so mächtig und so weiter, dich einsetzen. Er hat der Teufel öfters versucht, ein bisschen leichter, ein bisschen kürzer treten, nicht so scharf predigen, bisschen mehr süßer, bisschen mehr die Leute loben und dergleichen. Er blieb bei der Wahrheit. Und sobald wir den Weg der Wahrheit verlassen, verlieren wir die Salbung. Und die Salbung und die Wahrheit hängen sehr eng zusammen. Er war so mächtig von Gott gebraucht und so begnadigt. Und trotzdem war er in Gefahr, von Gott verworfen zu werden. Oder leichtsinnig zu leben und leichtsinnig zu werden. Wenn das so ist, da ist die Frage, Herr, wo stehe ich heute? Wo stehen wir als Gemeinde Jesu in der Endzeit, in der Corona-Zeit? Wir leben alle in der Gefahr, dass wir rückfallen, dass wir ja, das aufgeben, was wir erreicht haben. Die Bibel sagt, halte, was du hast, dass niemand deine Krone raube. Das geht so schnell. Der Teufel ist hinterher, um dir deine Krone dir abzuluxen. Du musst nicht so ernst nehmen. Du musst nicht alles so dramatisieren. Du musst nicht so verrückt spielen. Doch, wir müssen verrückt sein. Sonst erreichen wir unser Ziel nicht. Wir müssen uns auf das Wesentliche konzentrieren. Wir alle können unser Kronenrecht verpassen, wenn wir nicht recht kämpfen. In der Bibel heißt, siehe zu, wie er kämpft. Siehe zu, wie er das macht. Wir können uns so leicht, so schnell verzetteln in Nebensächlichkeiten. Und das ist so schlimm. Der Teufel beschäftigt uns mit Mode, der beschäftigt uns mit irgendwelchen Lieblings- oder Steckenpferden, mit Äußerlichkeiten, mit Banalitäten, mit Belanglosigkeiten. Soll man das machen, soll man das machen, soll man so leben, soll man das machen? Ich mag dieses Lied, das wir manchmal ab und zu mal singen. Ich will streben nach dem Leben, wo ich selig bin. Ich will ringen, einzudringen, bis dass ich es gewinne. Hält man mich, so laufe ich fort. Bin ich matt, so ruft das Wort fortgedrungen, durchgedrungen, bis zum Kleinod in. Wir müssen alles dran setzen, Brüder und Schwestern. Hält man mich, so laufe ich fort. Und bin ich matt, so ruft das Wort durchgedrungen, fortgedrungen. Alles zurücklassen. Wie oft muss man sich immer wieder aufraffen und wieder neuen Anlauf nehmen. Jetzt unsere deutsche Mannschaft, die haben in Spanien gekämpft, ganz toll. Die Spanier haben 6 Tore geschossen und die Deutschen kein einzigen Tor. Die kommen niedergeschlagen zurück, verstehst du? Ja, die Spanier, die freuen sich, aber die Deutschen, die heulen jetzt schon. Verstehst du? Zum ersten Mal nach 90 Jahren, habe ich gerade heute gehört in den Nachrichten, nach 90 Jahren so eine Niederlage. Ja, wo waren die? Können die keinen Fußball spielen? Können die keine Tore aufhalten? Ja, wenn man läuft und so weiter und nicht aufpasst. Als berufen zu den Stufen vor des Lammes Thron will ich eilen. Das Verweilen bringt oft bösen Lohn. Da macht die ganze Nation macht sich lustig und lächerlich über die ganze Fußballmannschaft, die deutsche Fußballmannschaft, unbesiegbar. Du siehst, da stehen sie da. Als berufen zu den Stufen, versteht, wir sind Weltmeister, wir waren Weltmeister. Es nützt nichts, wenn du mal Weltmeister warst. Du kannst auch Versager sein. Wer auch läuft und läuft zu schlecht, der versäumt das Kronenrecht. Was da hinten, das mag schwinden. Ich will nichts davon. Ja, wie sieht es bei uns aus damit? Ich will nichts davon, durchgedrungen, fortgedrungen, bis zum Ziel hin. Und so ist, wie Gott uns gebrauchen möchte. Weißt du, du kannst Fußball spielen, so wie die deutsche Mannschaft hier. Die können Fußball spielen, aber wenn es darauf ankommt, die schießen keinen einzigen Tor. Und das ist, was zählt. Die Tore zählen. Dass du was erreichst, dass du was produzierst. Ja, dass du von Gott mächtig gebraucht wirst, begnadigt wirst. Und wir stehen alle in der Gefahr, dass wir uns was einbilden und uns auf unseren Lorbeeren sitzen und ausruhen. Das ist Blödsinn, auf den Lorbeeren zu sitzen. Ja, wir können das, wir sind eine tolle Mannschaft, tolle Gemeinde, tolle Christen. Und merken nicht, dass sie von Gott schon längst verworfen sind, dass Gott nicht mitmacht, dass wir nicht mehr richtig spielen können. Viele werden leichtsinnig. Und das ist, wie wir das Kronenrecht verpassen. Leichtsinnig. Wenn das so ist, wo stehen wir denn? Wir leben da in der Gefahr des Rückfalls, des Versagens, dass wir plötzlich nur in Nebensächlichkeiten uns verlieren. Ich will streben nach dem Leben. Willst du das? Elisa hatte reine Motive. Und das ist so wichtig. Sind unsere Motive rein? Sind sie okay? Dieser Elisa wollte nur die Herrlichkeit Gottes, das war sein Anliegen. Herr, ich möchte dich verherrlichen im doppelten Maß. Elia hat es wunderbar gemacht. Ich will es noch schöner machen. Ich will besser sein als dieser Elia, mein Vorgänger. Er sehnte sich so sehr nach der Salbung, um in diesem Land, was so gottlos war, mit der Ehre Gottes zu erfüllen und diese Ehre Gottes wiederherzustellen. Er wollte um jeden Preis besser sein als der Vorgänger, besser sein als meine Vorfahren, besser sein als die Leute irgendwo im Mittelalter. Er wollte sich nicht profilieren. Er wollte eine ganze Sache mit Gott machen. Gott kann selbstsüchtige Menschen nicht gebrauchen, egoistische, eigennützige Menschen. Nein, er möchte gesalbte Menschen gebrauchen, denen es allein um die Ehre Gottes geht. Nur dich, Herr, will ich verherrlichen. Nur dich will ich groß machen. Selbstsüchtige Motive sind oft der Grund, warum so viele von den Kindern Gottes nicht gesalbt werden. Gott sieht, ob wir über seine oder über unsere Herrlichkeit stolz sind und dafür sorgen, nur wir, dass ich mich profiliere, dass die Menschen mich sehen. Nein, die sollen Jesus in mir sehen und nicht mich und nicht die Gemeinde und nicht die deutsche Nation oder was weiß ich auch alles. Er sieht, ob es uns schmerzt, wenn sein Name gelästert wird, wenn sein Name in Verruf gebracht wird. Er sieht es. Tut es uns weh, wenn Menschen Gott den Rücken kehren? In Hesekiel Kapitel 9, Vers 1 bis 6 lesen wir, wie Gott gewisse Leute als sein Sondereigentum kenntlich macht. Da kriegen die Wehklagen über die Sünde im Volk, da kriegen sie so Kreuzchen an der Stirn, die werden von Gott markiert. Trägst du auch so Kreuzchen an deiner Stirn? Trägst du das Malzeichen des Herrn oder trägst du das Malzeichen des Tieres? Wir werden bald diese Möglichkeit haben, wo wir dann uns entscheiden müssen. Entweder das Malzeichen des Tieres oder das Malzeichen des Herrn, versiegelt durch den Heiligen Geist. Weißt du, dass wir über die Sünde im Volk Gottes Leid tragen? Heute hat man Buß- und Bettag, verstehst? Wer betet heute noch? Wer tut heute noch Buße? Wer kehrt sich zum Herrn? Wer ruft den Namen des Herrn an? Buß- und Bettag, das steht auf dem Papier, im Kalender. Da musst du googeln, was für ein Tag heute ist. Der 18. November. Buß- und Bettag. Verstehst du? Das ist nur noch pro forma, nur dem Namen nach. Wir sollten über die Sünden des Volkes weinen und seufzen. Ja, das tut mir so leid, dass hier unsere deutsche Nation so gottlos geworden ist. Das Land der Bibel, das Land von Martin Luther, die Leute dürfen nicht mehr in der Kirche gehen. Das wird verboten, pass auf unbeschränkte Zeit. Das beschließen sie gerade am Buß- und Bettag hier im Parlament, im Reichstag. Das wird beschlossen. Da gibt es nur ein paar, die dagegen protestieren. Aber die werden ausgelacht, das sind nur Verrückte, Nazis oder sonst was. Aber wo sind die Leute, denen es leid tut? Die sagen, oh Gott, es tut mir so leid, dass wir hier in Deutschland keine Heilige mehr haben. Die Heiligen haben abgenommen. Wir haben Pastoren, Evangelisten, Bischöfe, Prediger, Priester und so weiter. Aber uns fehlen Heilige, Menschen, die für Gott aufstehen. Menschen wie Mahatma Gandhi, die einfach ohne Waffen etwas bewirken und etwas bewegen. Und Christen sollten Menschen sein, die etwas bewegen im Geist, im Glauben. Ja, die da Leid tragen, die werden getröstet. Und deshalb, wir werden keinen Trost von Gott bekommen. Wir tragen gar nicht Leid. Wann hast du das letzte Mal über diese Nation geweint? Über die Gemeinden, die Christen geweint? Über die ganzen Geistlichen geweint? Die unterhalten sich nur. Die beweihräuchern sich nur. Machen Vereinsmeiereien. Schließen sich zusammen, damit sie nicht untergehen als Kirche. Du bist der Erste, wenn du radikal dein Leben Gott in die Waagschale wirfst. Gott sagt, ich suchte einen Mann oder eine Frau auch, die in die Bresche sprang, in den Riss trat, die diese Flut, diese Sturmflut der Sünde, des Teufels, der Welt, des Verderbens aufhalten möchte mit ihrem eigenen Leib, mit ihrem eigenen Leben. Der Erste ist derjenige, der alles wagt, der alles hingibt, der alles riskiert, der, ja, bei dem das Reich Gottes an erster Stelle steht. Ja. Steht bei uns das Reich Gottes an erster Stelle? Ist unser Leben an der Spitze? Herr, nur zu deiner Ehre. Zu Elia, er blieb allein übrig. Und wenn du allein für Gott lebst, zu seiner Ehre, bist du oft einsam und verlassen. Ich bin allein übrig geblieben. Aber dann sagt Gott, fürchte dich nicht. Ich habe noch 7000, die ihre Knie nicht gebeugt haben. Aber wir sind manchmal so in dieser Verfassung. Ich habe noch so viele, ja, Kinder Gottes, sagt der Herr, die ihre Knie nicht gebeugt haben. Aber du fühlst dich einsam, nicht verstanden. Elisa wurde gesalbt und er wurde spitze in seinem geistlichen Leben. Er bekam das Doppelte, weil er keine Liebe für die Welt hatte, für das Materielle, für das Vergängliche. Er hat seine Ochsen verbrannt, 12 Jochochsen. Die hat er geopfert, geschlachtet. Der hat eine ganze Sache gemacht und das war der Grund, er hat die Brücken abgebrochen zu der Welt. Als die Römer Britannien eroberten, da sind sie rübergefahren mit den Schiffen und der General, der Feldherr, hat befohlen, alle Schiffe anzuzünden, damit keiner mehr zurückgeht. Es gab nur noch einen Weg vorwärts und Geschwister, genauso muss es auch in unserem Leben sein. Alle Brücken abgebrochen, die mich führten zu der Welt und nur noch vorwärts. Und jetzt entweder stirbst du oder du gewinnst das Land, so wie dieser Hadrian damals seinen Leuten befohlen hat. Mach eine ganze Sache. Und Elia wurde gesalbt und er bekam das Doppelte und er schaute nicht auf das Materielle. Weißt du, er heilte den Naaman. Eine schöne Geschichte in der Bibel. Und da kommt der Naaman zurück und will dem Geschenke bringen, Mantel und Silber und was weiß ich, ihn belohnen für das Wunder, was er getan hat. Aber er nahm keine Bezahlung an. Umsonst hat er empfangen und umsonst gab er weiter. Und das ist, wie man Gott dient. Umsonst. Einfach nicht fragt, was verdiene ich dabei? Und so viele Leute fragen oft, was verdiene ich dabei? Ich habe Bibelschüler gehabt, als Praktikanten mal bei mir in Süddeutschland und immer wieder Praktikanten gehabt in der Gemeinde. Da kamen sie oft, wie viel Freizeit habe ich? Wie viel, was verdient man da oder was kriege ich da? Also wenigstens Spesen und so weiter. Weißt du, die haben immer gefragt, was kriege ich dafür? Was springt mir dabei raus? Ich sage dir, wenn du anfängst, Gott zu dienen, springt manchmal gar nichts raus. Da musst du sogar noch investieren, damit du das Werk Gottes auch tun kannst. Alle 12 Ochsen hat er geopfert. Und er nahm keine Bezahlung von diesem Naaman an. Aber sein Gehassi, sein Diener, der war ein Materialist. Und dann, du weißt ja, was da passiert ist. Dann rennt er nach und sagt, ja, mein Herr hat sich anders überlegt und er möchte das und das haben. Und weißt du, was er dann bekommen hat? Das, was der andere losgeworden ist, dieser Naaman, den Aussatz, das hat er gekriegt. Wir wundern uns, warum immer manche Menschen so viele Probleme bekommen, materielle, irdische Probleme, Probleme mit dem Gericht oder mit was auch immer, weil sie dem Materialismus nachlaufen und Gott sagt, das bringt nichts. Du sollst zuerst nach dem Reich Gottes trachten und nach seiner Gerechtigkeit und dann wird solches alles zufallen. Elisa trachtete im Werk des Herrn nicht um persönlichen Gewinn und Gott sieht das, wie das Herz ist. Verstehst du, wie dein Herz gewickelt ist und wie du stehst und wie dein Leben aussieht. Man kann nicht materiellem Wohlstand dienen und die Salbung empfangen. Entweder oder. Entweder materieller Wohlstand oder die Salbung. Beides zusammen geht nicht. Und doch geht es. Weißt du, wenn du Gott richtig dienst, wird Gott dich mit allem versorgen, was du brauchst. Er wird das Richtige im richtigen Augenblick geben. Du wirst nicht verhungern. Und ich habe das auch selbst persönlich an mir selbst erlebt. Der Gerechte wird nicht um Brot betteln. Wenn du Gott dienst, wird der Gerechte von Gott gut und wunderbar versorgt. Du wirst der Erste, ein Gesalbter Gottes werden, wenn du ausschließlich für Gott lebst, alleinig, exklusiv, ihm allein dienst. Und da wirst du alles andere bekommen, es wird euch alles zufallen, steht in meiner Bibel. Wir sind erlöst aus Gnaden, auf jeden Fall. Doch unser Sieg müssen wir, für unseren Sieg müssen wir einen Preis bezahlen, den guten Kampf des Glaubens laufen, erkämpfen, den Lauf vollenden. Wir müssen streben. Wir müssen geistliche Streber werden. Einfach, wenn wir das Ziel erreichen wollen, erlösen wir aus der Gnade, dann brauchen wir nicht für unsere Erlösung was tun, aber wir sollten alles dran setzen, um unsere geistliche Karriere. Entweder willst du im Himmel ein Straßenfeger sein, da wird es aber wahrscheinlich keinen Staub geben, keinen Dreck geben, keinen Müll geben, aber ich möchte nur sagen, was willst du im Himmel, im Reich Gottes einmal sein? Wir sind erlöst, um Gott zu dienen und mit Christus zu regieren, mit Christus auf dem Thron zu sitzen und nicht nur mit der Palme ein bisschen wedeln, so wie die großen Massen in der Offenbarung. Ja gut, mich wird keine Hitze treffen, ich werde nicht dursten, ich werde ja auch nicht frieren, aber das will ich nicht sein. Was willst du im Reich Gottes machen? Nur noch zugucken, wie die da oben mit Christus regieren und die da oben und so weiter, wie sie sich entwickelt haben. Lazarus sitzt in Abrahams Schoß. Lazarus hat Gott vertraut und er hat gesagt, egal was der reiche Mann macht, egal wie der reiche mich behandelt, egal, dass meine Geschwüre da sind, ich lebe im Glauben, ich vertraue dem Herrn. Und er hat dann die Salbung bekommen, er war in Abrahams Schoß und hat das Leben genossen und der andere hat Pein gelitten. Der Größte im Himmelreich, steht in meiner Bibel, soll euer aller Diener sein, Fußabstreifer, ja, was denn sonst noch sein kann, soll euer aller Diener sein. Es kostet etwas. Zick, zack, wie dieser Elisa musste durch den Staub gehen. Diakone heißen nichts anderes als Menschen, die durch den Staub gehen, die Drecksarbeit verrichten. Ich denke nur, in der Zeit der Apostel, da gab es Unruhe in der Gemeinde und dann wählten sie 7 Diakone. Und was haben die Diakone gemacht? Nicht groß das Wort gepredigt, Suppe ausgeschöpft. Die dienten in der Suppenküche. Das waren die Diakone, aber wenn ich dann höre und lese, Stephanus und Philippus, das waren große Männer Gottes mit großem Glauben. Die haben sogar den Petrus in den Schatten gestellt, der Stephanus, der erste Märtyrer. Aber die haben angefangen mit Suppen ausschenken. So, einfach nur Leute speisen, die Witwen und Waisen zu versorgen, die Armen zu versorgen. Der Größte im Himmelreich sei euer aller Diener. Der Erste sein. Du musst klein anfangen. Mit der Picke, mit gar nichts, verstehst du, nur mit deinen nackten Händen. Du musst ganz klein anfangen. In der Bibel heißt es, ohne der Heiligung werden wir nicht den Herrn sehen, wir sollen der Heiligung nachjagen. Elisa pflügte, als die Salbung, die Berufung kam, er pflügte mit seinen 12 Ochsen und plötzlich sagt, weg, ich will dem Herrn dienen. Er hat Vater zurückgelassen, seine Firma zurückgelassen, er wollte nur noch Gott dienen. Viele wissen nicht, was Heiligung überhaupt ist. Um in der Heiligung wachsen zu können, müssen wir den Wesen und Kern der Heiligung erkennen. Nur für Gott da sein. Gewiss, wir haben Familie, gewiss, wir müssen auf uns für unseren Körper sorgen. Gewiss, wir müssen für Eltern sorgen oder was weiß ich, für unsere Kinder sorgen. Aber das Primäre ist, ich muss für den Herrn sorgen, für das Heil sorgen. Wir müssen nach vorne schauen, nach oben schauen, von oben alles erwarten. Viele wollen gesegnet werden. Und jetzt pass auf, aber sie wollen kein Segen sein. Sie wollen gesegnet sein, aber um gesegnet zu werden, musst du ein Segen werden. Da musst du überlaufen. Segen ist nichts anderes, du läufst von der Herrlichkeit Gottes über. Aber das wollen viele nicht, dass die anderen was abkriegen von mir. Man will gesund werden, aber man will nicht gesund leben. Das ist der Heiligung nachjagen. Man will den Geist haben, aber man will nicht im Geist leben. Heiligung ist kein Hobby für Superfromme und ja, für irgendwelche religiöse Menschen. Das halten die Frommen gar nicht aus, die sind Stress. Ja, nur noch für den Heiland da sein, den Herrn Jesus an erster Stelle haben, immer morgens der erste Gedanke, bist du Jesus, und der letzte Gedanke, gute Nacht, das ist der Herr wieder. Es ist eine Aufgabe. Viele sind diesen Aufgaben gar nicht gewachsen. Und deshalb nimmt der Herr in seine Schule, wie bei diesem Elisa, beim Elia, und er wird gepiesackt, hier und da, und dort ist nichts, und da ist nichts, und das, an diesen Orten, an Bethel und wo auch immer, da ist so viel passiert, aber da passiert bei mir nichts. Gottes Werk ist die Entlarvung, Aufdeckung, die Offenbarung, die Enthüllung meines persönlichen Lebens. Und wundere dich nicht, wenn Gott dich heiligt. Weißt du, wie Gott dich heiligt? Da werden die Menschen dich enttäuschen, in den Stich lassen. So wird es entlarven, was in dir drin ist, wes Geistes Kind du bist. Glaubst du an Jesus oder glaubst du an die Gemeinde? Glaubst du an die Christen, an die Geistlichen oder die Ungeistlichen? Mann, was glaubst du? An die Menschen? Wenn plötzlich ihr Gesicht zeigen, Gott sei Dank, jetzt tragen sie noch Masken, aber wenn die Maske vom Gesicht reißen. Heute habe ich jemanden besucht, wollte ich mit ihm sprechen, sagte ich, und ich war bei dem schon ein paar Mal, dann sagte er, ich kenne Sie nicht, nehmen Sie die Maske bitte runter. Und dann sagte er, ach ja, ich kenne Sie, Sie waren ja vor kurzem da, verstehst du, nehmen Sie die Maske runter. So ist es, verstehst du, nehmen Sie die Maske runter. Und wundere dich nicht, wenn sich dann Menschen sich offenbaren, die Maske runternehmen, die frech werden, die widerstehen, die widersprechen, dich beleidigen, dich sogar mit Dreck womöglich bewerfen. Und plötzlich kommt das raus, was in ihnen drin ist. Und eine typische Entlarvung ist, wir lesen in 1. Johannes Kapitel 13, Vers 21 bis Vers 30, da sagt Jesus, und Jesus wurde auch entlarvt, einer von euch wird mich überliefern oder verraten. Wer ist das? Und dann, jener, sagt Jesus, der den Bissen mit mir eintaucht und so weiter, der wird mich verraten. Und dann fragen die Jünger, bin ich's, Herr, bin ich's? Und der Petrus als erstes, bin ich's? Und der Judas ging raus und hat Jesus verraten. Wundere dich nicht, wenn Menschen dich entlarven und sich entlarven als Verräter. Und dann sagt der Herr Jesus, und Freund, wie bist du zu mir gekommen? Wie bist du zu mir gekommen? Das ist Heiligung. Es ist nicht ein frommer Weg, sondern Lebensstil. Das ist Heiligung. Ein Lebensstil. Kein Kirchgang. Keine frommen Rituale. Nichts Äußerliches. Es ist das Leben selbst. Du lebst mit Gott. Und dein Leben ist reserviert für Gott. Und ohne Heiligung wird niemand den Herrn sehen. Unheilige akzeptiert Gott nicht einmal. Also von beiden Seiten. Du wirst Gott nicht sehen und Unheilige werden nicht respektiert von Gott. Gott sucht nicht Perfekte. Hört mir gut zu. Nicht die alles wunderbar machen. Nein, Gott sucht Heilige. Heilige ist ganz was anderes. Heilige Menschen, die sind manchmal komisch. Und oft, die meisten Heilige sind komisch irgendwo. Aber Heilige sind für Gott da. Die haben sich auf Gott konzentriert, die haben alles losgelassen. Die leben nur noch reserviert für den Herrn. Ich bin da für dich, Gott. Sag mir, was du willst, und ich mache das. Gott sucht Heilige. Er sucht nicht Menschen, die alles meiden und vermeiden, die keine Fehler mehr machen, die den ganzen Tag nur noch Halleluja und fromme Lieder singen und jodeln. Nein, er sucht nicht religiös fromme Angestrichene, so wie diese Pharisäer. Er sucht Menschen, die ein reines Herz haben, reine Motive. Gott hat deine Vergangenheit bereinigt, und jetzt geht es um deine Zukunft. Werde der Erste, der Beste, der Schönste. Versuch Jesus nachzumachen, in sein Ebenbild verwandelt zu werden. Und jetzt geht es, ja, dass Gott unsere Zukunft gestaltet. Das ist Heiligung. Der Teufel wird dich nur versuchen, von deinem Eifer abzuhalten. Und er weiß einige Dinge ganz genau. Er weiß, ja, er wird versuchen, dich von dem Opfer abzuhalten, dass du dem Herrn bringen möchtest. Du möchtest eine ganze Sache für deinen Herrn machen. Entscheidest dich, eine Sache für den Herrn zu machen. Und er weiß, das Opfer, die Gegenwart Gottes, kommt nur in deinem Leben, wenn das Opfer dem Herrn geweiht ist. Wie dieser Abraham, er opfert seinen Isaak, den du liebst. Und wir alle müssen unser Isaaks opfern. Für den wir geglaubt haben, für den wir gebetet haben. Weißt du, was der Isaak war? Abraham war bereit, die ganze Christenheit, das ganze Judentum, den ganzen Islam, Gott zu opfern. Verstehst du? Isaac, in Isaac war die Verheißung, aus Isaac kam David, aus Isaac kam Jesus. Gott sucht nicht religiös angestrichene Leute. Gott hat deine Vergangenheit sauber gemacht und so weiter. Er möchte sich in deinem Leben verherrlichen. Im ganzen Alten und Neuen Testament sehen wir an vielen Stellen, dass immer dann, wenn man Gott ein Opfer darbrachte, die Gegenwart Gottes kam. Hier bin ich, Herr. Bin lebendig oder tot. Ich lebe oder ich sterbe. Ich bin dein. Der Feind will nicht, dass Gott in deinem Leben gegenwärtig ist, sich offenbart. Ihm wäre am liebsten, dass du ein mittelmäßiges, halbherziges Leben führst. Nicht der Erste bist, der Letzte am besten. Oder so zwischendrin. Ja, wenn der in den Himmel kommt. Ich habe schon Leute gehabt, die kamen zu mir und sagten, wenn der und der in den Himmel kommt, dann komme ich zweimal in den Himmel. Blödsinn. Verlass dich nicht auf den anderen. Wenn der in den Himmel kommt, vielleicht kommt er in den Himmel, aber du sollst niemand nachmachen und sagen, wenn der kommt in den Himmel, dann komme ich zweimal. Ich kenne solche Leute. Jesus nachfolgen bedeutet Selbstverleugnung, bedeutet totale Hingabe. Wenn Jesus dich dazu führt, Opfer zu bringen, dann wird es sein Leben, ja, und seine Gegenwart wird in deinem Leben immer größer. Und weil Abraham diesen Isaak geopfert hat, hat hier Gott dann gesagt, und Abraham, weil ich sehe, dass du mich liebst über alles in der Welt und du sollst jetzt ein Segen sein für die Nation. Deshalb habe ich gesagt, nicht nur gesegnet werden, sondern auch ein Segen sein und werden. Hier ist Abraham er Segen geworden. Der Teufel weiß, dass Opfer die Tür zu einem Segen öffnet, dass du erleben sollst und erleben wirst. Wirst du mich sehen, Elisa, wie ich in den Himmel fahre, dann wirst du dieses doppelte Maß bekommen. Paulus schrieb an die Philipper, ich habe euer Geschenk bekommen und es ist ein Opfer, ein duftender Wohlgeruch für Gott. Und mein Gott wird euch alles, was ihr braucht, aus seinem herrlichen Reichtum in Jesus Christus schenken. Ich habe euer Geschenk bekommen. Also die Gemeinde war arm, die haben nicht viel gehabt, aber die haben den unterstützt. Und die Philippa-Gemeinde war eine Gemeinde, die Paulus auf seine Missionsreisen unterstützt hat. Ich habe euer Opfer bekommen, es ist angekommen. Ich kann euch nicht bezahlen, sagt er, aber der Herr wird euch reichlich belohnen. Wenn wir Gott Opfer bringen, erfüllt Gott unsere Bedürfnisse nach himmlischen Maßstäben. Großartig, beispiellos, da staunst du nur, wie die Herrlichkeit Gottes über dein Leben kommt. Satan weiß, dass diejenigen, die die Welt verändert haben, immer Männer und Frauen gewesen sind, die enorme Opfer gebracht haben, die ihr Leib und Leben nicht geschont haben, die in die Bresche sprangen. Guck mal, Moses und Paulus, beide so miteinander, sind nicht verwandt gewesen, aber sind Jahrhunderte dazwischen gewesen. Gott sagt, ich will Israel aus dem Buch des Lebens löschen. Dann sagt er, nein, 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 lieber Gott, lösch mich lieber aus dem Buch des Lebens. Stell dir mal vor, was das bedeutet. Lösch mich lieber aus dem Buch des Lebens. Lass dieses Volk lieber bleiben, erhalte sie. Nicht damit die Heiden nachher kommen und sagen, guck mal, der hat sie aus Ägypten rausgeführt und er konnte sie nicht ins gelobte Land bringen. Auch Paulus sagt, lieber, ich möchte lieber verdammt und verflucht werden und verlassen werden von Gott. Ich möchte, dass Israel gerettet wird. Du wirst niemand finden in der ganzen Kirchengeschichte, die Gott gesegnet hat und Menschen, die die Welt zum Guten verändert haben, dass sie so Larifare Opfer gebracht haben. Gott segnet, so wie beim Abel, das Blutopfer, wo wir mit Blut ja, widerstanden haben. Der Teufel weiß, dass das stimmt und deshalb lass dich nicht vom Teufel abhalten, das Opfer zu bringen, das Gott dich bittet. Gott bittet manchmal ungewöhnliche Sachen von uns. Bist du bereit zu opfern? Abraham opferte seinen Isaak. Ja, er opferte sein Bestes. Er zog aus Ur den Chaldäer aus. Und das Wohlgefallen Gottes ruht auf seinem Leben. Und die Frage ist, ruht Gottes Wohlgefallen auf deinem Leben? Dann bist du der Erste, der Erstling. Und erst dann trägt dein Leben Früchte des Heiligen Geistes. Elisa diente zuerst dem Elia, bevor er selber ein Prophet wurde. In 2. Könige Kapitel 2, Vers 14 lese ich. Und er nahm den Mantel, der Elia entfallen war, als er in den Himmel fuhr und schlug ins Wasser und sprach, wo ist nun der Herr, der Gott Elias? Und er schlug ins Wasser und er teilte sich das Wasser nach beiden Seiten und Elisa ging durch. Und als die Propheten Jünger sahen, die gegenüber bei Jericho waren, sprachen sie, der Geist Elias ruht auf Elisa. Der Geist Elias ruht auf Elisa. Das sind die Zeichen. Weißt du, die Zeichen müssen da sein, die Früchte müssen da sein, das Ergebnis muss da sein. Elisa war bei Elia geblieben, bis jetzt in den Himmel aufgenommen wurde. Und Jesus hat auch gesagt, bleibt in Jerusalem, bis ihr angetan werdet mit der Kraft des Heiligen Geistes. Gott belohnt die Treue und die Beständigkeit, meine Lieben. Elisa fragte, wo ist der Gott Elias? Soll ich dir was sagen? Er war immer noch da, wo er war. Und er ist immer noch bei uns, meine Lieben. Gott hat seine Kinder, sein Volk noch nicht verlassen, Halleluja. Er ist bei uns in den Schwierigkeiten, wenn wir treu sind. Er ist da, wenn wir Hilfe brauchen. Er ist genau dort, wo er immer war. Er tut immer noch Wunder, wie damals an und zumal. Er heilt immer noch die Kranken. Er vertreibt immer noch den Teufel. Er macht immer noch die Gefangenen frei. Halleluja. Er ist immer noch der alte, gute Vater, der alte Gott, der die Seine nicht verlässt. Und wir sollen mutig sein und nicht aufgeben. Du kannst viel weiter sein, als du es denkst. Bestehe die Tests, die Prüfungen. Ja, mach Glaubenserfahrungen. Ein paar Gedanken ganz schnell. Steigere dich in der ersten Liebe. Erwecke die erste Liebe, die in dir hineingelegt worden ist. Das ist so wichtig. Das erste Feuer. Wachse über dich selbst hinaus. Fordere dich selbst heraus. Werde nicht selbstzufrieden oder selbstgefällig. Ja, das reicht mir. Ja, das reicht mir. Es ist genug. Nein, gib dich mit dem Erreichten nicht zufrieden. Aber viele denken, es reicht mir schon. Aber es ist noch so viel Land einzunehmen, Israel. Ja, es ist noch so viel Land einzunehmen. Wir laufen alle um den Siegespreis und nur wer gewinnt, der wird gekrönt. Nur wer gewinnt. Viele gehen nicht aufs Ganze, sie sind halbherzig, halb erlöst. Jede Seele kann die erste sein im Reich Gottes. Du musst nicht immer der Letzte sein, der dann nachher noch als Nachzögler kommt. Im Reich Gottes kannst du der Erste sein, wenn du treu bist, bis zuletzt, bis in den Tod. Und dann wirst du größere Gnade und größere Segnungen bekommen und du entwickelst hier schon auf Erden über dich selbst hinaus, erreichst mehr und mehr. Halleluja. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du allen das Gleiche gibst, die gleichen Gaben, den gleichen Geist und du willst, dass wir damit wuchern und Funde dazu gewinnen und weitere Segnungen erreichen und dazu das Doppelte in unserem Leben erwirken. Halleluja, dein Wort sagt in Zacharia Kapitel 9, Vers 12 und ich will euch das Doppelte geben, mir das Doppelte vergelten, ich will euch reichlich segnen, Herr, und ich möchte jetzt, dass du meinen Geschwistern zeigst, es ist noch so viel Land einzunehmen und hilf, dass jeder Gläubige, der jetzt irgendwo im Internet oder wo auch immer die Predigt hört, dass er sagt, ich will der Erste sein, der Allererste sein und mir ist egal, was die anderen machen, ich möchte den Preis gewinnen. Ich will streben nach dem Leben, bis das ist gewinnt. Vater, in Jesu Namen segne meine Lieben. Amen.